Wir haben heute einen besonderen Predigtsonntag, weil es ist der letzte Teil unserer Expeditionen in die Urgeschichte. Wir hatten jetzt ein paar Episoden hinter uns. Wir haben uns mit den ersten Kapiteln der Bibel beschäftigt. Es wird weitergehen. Dann nicht mehr Expeditionen in die Urgeschichte. Irgendwann wird es weitergehen mit anderen Expeditionen ins Alte Testament. Das passiert. Aber für heute ist jetzt erstmal der letzte Teil. Wir wollen uns mit einer besonderen Geschichte beschäftigen, die die meisten von euch kennen. Und ich habe mal ein Bild dazu mitgebracht. Vielleicht kann mir jemand sagen, was das ist. Was ist das? Das ist das Thema, aber das ist nicht der Turm von Babel. Also damals gab es noch keine Kameras. Nein, das ist der höchste Turm der Welt, oder nicht Turm, sondern das höchste Bauwerk der Welt. Burj Khalifa heißt das. Das ist in den Arabischen Emiraten irgendwo, in einem dieser kleinen Staaten, die viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und die bauen dann halt solche Häuser. Das ist mit über 800 Metern momentan das höchste Bauwerk der Welt. Bis 2020, dann soll der nächste große Turm nicht weit davon entfernt eingeweiht werden. In Saudi-Arabien, glaube ich, ist das dann. Der soll sogar über einen Kilometer hoch dann werden. Das ist also schon nicht mehr nur ein Wolkenkratzer, sondern das ist schon fast ein Weltraumkratzer. Und heute geht es auch eben, ich meine, das hat dann schon jemand richtig erkannt, auch um einen hohen Turm, der entscheidend für die Menschheitsgeschichte gewesen ist, der einen großen Einfluss darauf hatte, wie es mit der Menschheit weitergegangen ist. Und wir möchten uns heute eben in diesem letzten Teil der Expeditionen mit dem Turm zu Babel beschäftigen. Und auch da ist nochmal interessant, dieser letzte Teil der Expedition ist auch der letzte Teil, wo biblische Geschichte und die Geschichte der Menschheit identisch ist. Ab Kapitel 12 schaut sich die Bibel einen Teil der Menschheitsgeschichte an. Da trennen sich die Wege, da wird der Fokus auf einen Teil der Menschheit gelegt, nicht mehr auf die gesamte Menschheit. Aber bis jetzt, bis zu dieser Geschichte, schaut sich die Bibel immer die gesamte Menschheitsgeschichte an. Wir haben uns beim letzten Mal mit Noah beschäftigt, mit der Sintflut, wie sie dann auf trockenes Land gefunden haben und sind rausgekommen und haben ein neues Leben sich aufgebaut. Und dann wird in Kapitel 10, wenn man das weiterverfolgt, dann die Geschlechterfolge der ganzen Nachkommenschaft von Noah angeschaut. Da sehen wir dann, was ist mit jedem seiner drei Söhne Sem, Ham und Japhet passiert. Welche Kinder hatten sie und welche Völker sind daraus entstanden? Also ein Ausblick auf die gesamte Menschheit, auf das, was daraus folgte. Und hier kommen wir dann zu Kapitel 11, wo es dann nochmal einen kleinen Schritt zurückgeht. Bevor diese Expansion stattfindet, bevor die Menschheit diesen Weg in die ganze Welt einschlägt, sehen wir noch einmal, was mit der Menschheit vor Ort passiert. Also es ist die Geschichte der Menschen. Es war ja eine Großfamilie am Anfang. Das waren ja die drei Kinder mit Frauen und dann Enkelkinder von Noah. Noah hat auch noch eine Zeit gelebt. Es war am Anfang vor allem die Familie Noahs. Und daraus wurde irgendwann eine Großfamilie Noahs. Daraus wurde eine Sippschaft Noahs. Das war alles ein Familienbetrieb, könnte man so sagen. Auch wenn die Zahlen natürlich immer größer geworden sind, mit vielleicht 10 Kindern, die man damals so hatte, im Durchschnitt, geht das ziemlich flott. Und es ist das Potenzial der ganzen Weltbevölkerung gebündelt in dieser Familie. Und Kapitel 10 macht Hoffnung, dass da vielleicht eine friedliche Ausbreitung auf der Welt möglich ist, dass sie endlich Gottes Auftrag nachkommen, die ganze Welt sich untertan zu machen, dass sie anfangen, friedlich nach draußen zu gehen und zu tun, wofür Gott sie bestimmt hat. Und dass vielleicht die Geschichte mit Noah und seinem Sohn, die wir das letzte Mal angeguckt haben, ein Ausrutscher war. Und dass auch vielleicht Kain und Abel und diese ganzen Sachen, die danach passiert sind mit den Menschen, dass das ein Ausrutscher war. Das ist so die Hoffnung, die man vielleicht haben kann mit Kapitel 10. Und dann kommt Kapitel 11. Und Kapitel 11 ist ein riesengroßes, und ich zitiere mal hier die zukünftige SPD-Vorsitzende, ein riesengroßes Badgie an diese Hoffnung, dass es besser wird. Bätschi. Funktioniert nicht. Natürlich geht es weiter schief. Denn am Grundproblem hat sich ja nichts geändert. Und das Grundproblem sind nicht die Umstände. Das Grundproblem sind wir Menschen. Und dann, ich werde gleich eben auf diesen Abschnitt, Kapitel 11, 1 bis 9 zu sprechen kommen. Und dann sehen wir aber im Rest von Kapitel 11, ab Vers 10, wo dann nochmal die Linie gezeigt wird von Noah über Sem bis zum nächsten Helden der biblischen Geschichte, bis zum nächsten großen Mann der biblischen Geschichte, nämlich Abraham, der in Kapitel 12 die Bühne betritt und wo ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, das wir uns ein anderes Mal anschauen werden. Und ich möchte hier lesen aus Kapitel 11, die Verse 1 bis 9, der Turmbau zu Babel. Wenn ihr Bibel hat, schlagt bitte mit auf, glaubt nicht mir, glaubt Gottes Wort. Wer keine hat, kann sich hinten eine ausleihen. Wir lesen dort: Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren dort ihre Sprache, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel, übersetzt Wirrsal, denn dort hatte der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Also, wir sehen hier eine Familie auf dem Weg, eine Sippe auf dem Weg. Sie sprechen alle eine Sprache, sie sprechen alle die gleichen Worte. Ist ja auch nicht verwunderlich. Es ist normal, wenn man eben zusammen aufwächst, man versteht sich normalerweise zumindest von den Begriffen her. Aber es ist auch relativ klar, dass dieser Zustand nicht ewig anhalten wird. Irgendwann wird da auch diese gesamte Sippe so groß werden, dass sie die ganze Welt umspannen und dass man auch anfängt, sich zu entfremden. Dass die Sprache nicht mehr gleich bleibt, dass Unterschiede da sein werden. Gutes Beispiel dafür ist Englisch. Wir haben ja das Englisch, was aus England kommt. Und dann haben wir Engländer, die in ein anderes Land rübergereist sind und getrennt waren mit einem großen Ozean und dort eine neue Nation aufgebaut haben. Und diese beiden Sprachen sind zwar miteinander verwandt und verstehen sich auch, aber es gibt auch Unterschiede. Britisches Englisch und amerikanisches Englisch. Ein bekannter Schriftsteller hat gesagt: USA und England sind zwei Nationen getrennt durch die gleiche Sprache. Also, dass man merkt, irgendwie, man redet die gleiche Sprache und redet doch manchmal einander vorbei, weil man sie anders benutzt. Ich habe das in Österreich erlebt. Ich war 2005 zu einem Praktikum für 3 Wochen in Wien. Also gut, ich muss für die Österreicher, ich weiß nicht, haben wir Österreicher? Ich glaube nicht. Es war nicht Österreich, es war Wien, ich verstehe. Für die ist das ein großer Unterschied. Wien ist nicht Österreich, sagen sie immer. Aber ich war in Wien und sie sprechen dort zumindest Österreichisch. Und dann fahre ich dort mit einem Bus durch die Stadt und sehe überall dann so Plakate, die von Mist reden und von einem Misttelefon. Und ich so, was ist hier los? Bin ich jetzt hier voll in der Landwirtschaft gelandet oder was ist hier passiert? Mist ist österreichisch für Müll. So, wir verbinden mit Mist nun mal etwas anderes. Das ist das, was irgendwo dann in der Landwirtschaft rauskommt, hinten. Für die ist das, was sie normal in den Mülleimer schmeißen, Mist. Oder mich hat mal einer gefragt, dann dort in Wien zum Trinken: Möchtest du was trinken? Ich so, ja, gerne. Ein Saft, ja. Gespritzt. Ich so, oh, nee, ich bevorzuge Bio. Also es muss jetzt nicht unbedingt schon gespritzt oder so, also wenn es auch ohne geht. Bis ich dann gerafft habe, der meint Schorle. Ich weiß nicht, was man hier im Norden dazu sagt, aber in Österreich ist Apfelschorle gespritzter Apfel. Und ich musste erstmal umdenken, denn was will der? Also wieso erwähnt er das jetzt? Aber dann habe ich es irgendwann gerafft. Also wir sehen halt, hier haben wir noch ein Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Gemeinsam unterwegs. Und daraus beziehen sie ihre Stärke. Weil sie planen und denken und arbeiten können zusammen. Und sie machen sich auf, hier wird eine Gegend erwähnt, die heißt China. Wahrscheinlich ist es das Land der Sumerer im Mesopotamien. Achso, hier sind wir. So, hier habe ich mal eine Karte mitgebracht, ist ein bisschen schwer zu sehen. Da oben, ich versuche es mal deutlich zu machen, hier oben ist der Berg Ararat, wo irgendwo hier in der Gegend Noah mit der Arche gelandet ist. Und sie haben sich dann auf den Weg gemacht, der rote Pfeil, der ist zu erkennen, und dann hier runter. Hier ist Sumer. Das ist wahrscheinlich das Land, wo sie hingewandert sind. Da in dieser Gegend liegt auch Ur, die Stadt Ur, aus der Abraham stammt. Die ist hier zu finden, ist schwer zu sehen, aber genau hier, da wo der Pfeil zu sehen ist, da ist Ur, die Stadt, wo Abraham herkommt. Das ist, laut Bibel zumindest, der Ursprung der menschlichen Zivilisation. Und auch laut menschlicher Weltgeschichte ist diese Gegend eine Gegend, die man annimmt, wo diese Weltkulturen herkommen. Und sie fangen dort an, Entdeckungen zu machen, die menschliche Kreativität. Sie entdecken, dass sie Häuser nicht nur aus Lehm bauen müssen, sondern sie können dieses Lehm formen und sie können es brennen. Durch die Sonne können sie es erhitzen und daraus entsteht etwas Neues. Und sie entdecken die Kunst des Baus. Das sind Ziegelsteine aus dieser Zeit, 2.000-3.000 Jahre vor Christus, aus dieser Gegend. So haben die vielleicht ausgesehen, die man so entdeckt hat. Geformtes Lehm, gebrannt. Und sie haben dann überlegt, was können wir jetzt mit dieser neuen Kunst machen? Was können wir mit diesen Fähigkeiten machen? Und sie entdecken die Idee, lasst uns eine Stadt bauen. Lasst uns einen Turm bauen. Etwas, wo wir uns sammeln können. Und sie machen sich auf den Weg. Diese Stadt wird später Babel genannt, Babylon. Ob das identisch ist mit dem Babylon, das heute archäologisch erforscht wird oder nicht, das wissen wir nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall in der Nähe ein Ort mit diesem Namen gewesen. Städte wurden oft zerstört, manchmal an anderen Orten unter gleichem Namen wieder aufgebaut. Was wollten sie da bauen und wieso? Das finden wir hier auch im Text. Sie wollen einen Turm bauen. Und ich hatte ganz am Anfang so ein Bild mitgebracht, kann ich vielleicht zurückgehen, wie sich das so manche Künstler vorstellen, wie das gewesen sein könnte. Das ist ein ganz bekanntes Bild zum Turmbau von Babel. Wahrscheinlich war der Turm nicht so. Der Künstler hat sich orientiert am Kolosseum in Rom, hat davon die Ideen übernommen, so hat das nicht ausgesehen. Sondern, wenn wir uns angucken, was es für Türme in der Gegend gab, hier noch ein Beispiel für Ziegelsteine, stimmt. Die Kunst, die sie damals schon hatten, das ist das sogenannte Ishtar-Tor, das in Berlin im Pergamon-Museum ausgestellt ist. Hier, wunderschöner Bau. Und wenn man jetzt natürlich hier in der Sonne, kann man das nicht so gut erkennen. Wenn man dort ist, dann sieht man diese Ziegelsteine, wie sie geschichtet werden, übereinander, bunt bemalt. Eine wunderschöne Kunst. Und die ist auch Jahrtausende alt. Also die Menschen haben sehr schnell Fähigkeiten aufgebaut, die einfach berauschend sind. Es ist ein schönes Kunstwerk. Ich war dort, ich konnte es sehen. Genau, so hat das ausgesehen. Aber was für ein Turm könnte das gewesen sein? Wir haben hier Überreste von solchen Türmen, die sie damals gebaut haben. Die sogenannten Ziggurate. Das waren Stufentürme, die komplett voll waren. Das waren keine Häuser, die man benutzt hat. Das war nur ein Turm. Hier ist ein Rest übrig geblieben und man hat versucht zu überlegen, wie könnte sowas ausgesehen haben. Und solche Türme, die damals gebaut wurden, haben ungefähr so ausgesehen. Und sie hatten eine ganz bestimmte Funktion. Diese Ziggurate, diese Stufentürme, stellten symbolisch eine Treppe zum Himmel dar. Man baute den Göttern quasi eine Treppe, damit sie in Verbindung mit den Menschen kommen können. Und man klopfte mit diesen Türmen an der Tür der Götter an und setzte quasi eine Leiter vor ihre Haustür, auf der sie runterkommen können und die Priester hochgehen können. Symbolisch sollte das eben diesen Zugang zum Himmel darstellen. Diese Idee, die wir hier in Babel finden, hat sich also später bei diesen Babyloniern gehalten. Sie haben diese Idee nicht aufgegeben und haben das immer wieder versucht, nachzubauen. Aber wahrscheinlich war es so ein Turm, den sie bauen wollten. Wieso? Und ich habe mal hier so einen schönen Überblick gefunden. Wenn wir uns angucken, da wird später noch ein zweiter Teil auf der rechten Seite kommen. Jetzt geht es erstmal um den linken Teil. Wir sehen hier eine Sprache, gleiche Worte, ein paar Schlüsselbegriffe, die später noch wichtig werden. Und dann unter Punkt 4 in Vers 4, bauen wir eine Stadt, wieso? Um uns einen Namen zu machen. Und wir werden uns nicht über die ganze Erde zerstreuen, wenn uns das gelingt. Das ist ihr Ziel. Sie wollen diese Gemeinschaft, die sie haben, schützen und bewahren. Sie sehen diese Gefahren. Wir bröckeln am Rande, weil wir kein gemeinsames Projekt haben. Wir müssen etwas tun, damit wir zusammenbleiben. Ein Symbol erschaffen, das uns verbindet, um das die Menschen sich sammeln können. Es ist ein gemeinschaftliches, gigantisches Unternehmen, das sie dort anschieben, um nur diese Einheit, die sie haben, zu bewahren. Und dann sehen wir, wie Gott die Bühne betritt. Und ich habe noch eine Folie mitgebracht, mit einer Übersicht. Und wenn man sich den Text anschaut, wie er aufgebaut ist, sehen wir, dass er sehr spannend aufgebaut ist. Das ist so ein sogenannter Chiasmus. Finden wir an vielen Stellen in der Bibel. Und dieser Chiasmus transportiert immer eine besondere Bedeutung in dem Text. Wir sehen, wie dort Sachen nebeneinander gestellt werden, parallel. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache. Und später taucht auf die Sprache aller Welt. Das dort und was ihr gerade hattet und von dort zueinander des anderen aufformen wir Lehmziegel. Und Gott sagt, aufverwirren wir ihre Sprache. Und das mündet im Mittelpunkt in dieser Aussage, da stieg der Herr herab. Das ist die zentrale Aussage dieses Textes. Der Wendepunkt dieser Geschichte. Und wir kennen das Erkennen anhand dieses Aufbaus. Das ist der Mittelpunkt dieses ganzen Geschehens. Der Mensch versucht mit all seiner Mühe und Kraft sich emporzuheben, nach oben zu gelangen, hochzugehen, so nah wie möglich, als Himmelsstürmer eine Treppe bis an die Tür der Götter zu bauen. Und Gott guckt runter und wir sehen hier, ich denke, das ist diese Idee dahinter. Er guckt runter und sagt, ich muss noch mal ein bisschen noch weiter runtergehen, ich kann das noch nicht genau erkennen. Und noch ein bisschen tiefer, weil es ist immer noch so weit weg von mir, ich sehe immer noch nicht, was da passiert. Gott muss runterkommen, ganz weit runterkommen, damit er überhaupt sieht, was da passiert. So weit ist der Mensch noch entfernt von Gott, trotz all seiner Mühen und Anstrengungen. Gott muss runter, um zu sehen, was da los ist. Und wir finden in Vers 6 diese spannende Aussage, die mir manchmal so einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Gott sagt, sie, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Das ist erst der Anfang ihres Tuns. Und dann sagt er weiter, jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich vornehmen. Und wir fragen uns vielleicht manchmal in dieser modernen Zeit, wo sind die Grenzen des Menschen? Wo sind die Grenzen unserer Fähigkeiten? Werden wir nicht irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir einfach nicht mehr weiter können? Wo soll das alles enden, wenn wir uns auch anschauen, was für zerstörerische Macht wir entfaltet haben? Wie wir unseren Planeten kaputt machen mit unseren Fähigkeiten? Und auf der anderen Seite die Genialität. Ich weiß nicht, ob ihr den Raketenstart verfolgt habt, der letztens gewesen ist. Mit diesen drei Raketen nebeneinander, die zusammen hochgeflogen sind. Nichts wird den Menschen unerreichbar sein. Wenn wir uns fragen, wo ist die Grenze unserer Kreativität? Gott sagt, hier ist keine Grenze für ihre Kreativität. Und wenn sie sich in den Kopf setzen, diese Welt zu zerstören, werden sie diese Welt zerstören. Und wenn sie sich in den Kopf setzen, Menschen zu klonen, werden sie Menschen klonen. Und wenn sie sich in den Kopf setzen, Menschen genetisch zu verändern, werden sie Menschen genetisch verändern. Und. Das, was der Mensch tun will, wird er tun. Es gibt keine Grenzen. Gott sieht das schon an diesem Punkt in der Menschheitsgeschichte. Unser Ehrgeiz, geparkt mit unserer Kreativität als Geschenk Gottes. ist ein unheimliches Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat. Gedacht dazu, ein Potenzial für das Gute zu sein. Benutzt dafür ein Potenzial für egoistische Ziele zu sein. Zerstörerische Ziele am Ende auch. Und Gott sieht das schon dort. Und das ist eine Erinnerung an den Sündenfall, wo Gott über die Menschen sagt, sie sind wie wir geworden, dass sie erkennen Gutes und Böses. Sie sind wie wir geworden und der Mensch überschreitet hier an diesem Punkt der Menschheitsgeschichte in seinem Ehrgeiz eine Grenze, die Gott zieht, wo er sagt, stopp. Dein Ehrgeiz, Mensch, führt dich hier in eine komplett falsche Richtung. Und ich möchte dir das auch ganz deutlich machen. Was ist aber das Problem mit diesem Bauwerk? Was ist das Problem? Die Größe alleine kann es nicht sein. Wie groß könnte so ein Turm damals gewesen sein? Wir wissen, wie groß die Bauwerke waren, die die Menschen gebaut haben über die Jahrhunderte. Das ist die bekannteste Pyramide, die es gibt, die Cheops-Pyramide. Das war über viele Jahrhunderte das größte Bauwerk der Menschen. Knapp 150 Meter hoch. Dass die Menschen diese Größe von über 150 Metern überschritten haben, begann erst im Mittelalter. Bis dahin, mit all ihrer Technik, haben sie keine größeren Bauwerke bauen können. Und dass sie wirklich die Grenze von 200 Metern knacken, das ist erst seit 100 Jahren möglich. Vorher war das nicht möglich. Wie groß kann so ein Turm gewesen sein? Nicht wirklich hoch. Vielleicht eben 100, 150 Meter hoch. Die Größe ist nicht das Problem, nicht wirklich, dass sie am Weltall schon geschnuppert haben, bevor Gott dann ein Ende gemacht hat. Das war es nicht. Was war, und wir haben, wie gesagt, heute viel größere Bauwerke, die wir bauen. Mit Abstand meilenweit größer als das, was damals gebaut worden ist. Was war das Problem? Das Problem war ihre Motivation. Die Anmaßung, die sich dahinter versteckt, hinter ihrem Ziel. Das ist das eine Problem. Ja, das gibt es auch heute noch. Es gibt auch heute Menschen, die versuchen, mit falschen Motiven, falschen Zielen gigantische Sachen anzuschieben. Wieso greift Gott heute nicht so ein? Wir finden in der Bibel ganz viele Beispiele dafür, dass Gott die erste Grenzüberschreitung des Menschen hart bestraft, um deutlich zu machen, das ist ein Punkt, pass auf. Hier begibst du dich in gefährliches Terrain. Wir sehen das hier. An diesem Punkt. Wir sehen das später beim goldenen Kalb, das sich die Israeliten machen. Und sie werden sich später andere Götterstatuen bauen. Und Gott wird nicht auf die gleiche Weise handeln wie dort am Berg Sinai. Wir sehen das im Neuen Testament auch. Bei Ananias und Sapphira, die den Heiligen Geist belügen. Wie viele Christen belügen heute den Heiligen Geist? Wie viele Menschen lügen Gott an im Herzen und mit ihren Worten und fallen nicht tot um wie Ananias und Sapphira? Aber Gott macht dort deutlich an diesem Punkt, auch in meiner Gemeinde im Neuen Testament gelten die gleichen Regeln für den Umgang mit mir. Also an den ersten Stellen, wo der Mensch eine Grenze überschreitet, setzt Gott manchmal einen Punkt, wo er sagt, hier begibst du dich auf gefährliches Gebiet. Und das macht er hier, um das deutlich zu machen. Und das andere Problem ist ihr Ungehorsam gegenüber Gottes Auftrag. Was war Gottes Auftrag? Sein Auftrag war es nicht, dass sie sich eine Stadt bauen, um dort alle auf einem Fleck zu hocken. Das war nicht Gottes Aufgabe für den Menschen, sondern in alle Welt hinauszugehen, genau das, was sie zu verhindern versuchten. Sich aufzuteilen und die ganze Welt in Empfang zu nehmen und nicht an einer Stelle zusammenzuhocken. Hier waren sie ungehorsam gegenüber Gott. Die gemeinsame Sprache, das gemeinsame Leben wollten sie bewahren. Und Gott nimmt jetzt als Reaktion das, was sie bewahren wollten und nimmt es ihnen. Und wir sehen dann eben auf der anderen Seite diese Parallele. In Vers 6 sagt er, oh, es ist ein Volk und eine Sprache. Und er sagt dort, lass uns mal gucken, was sie dort machen. Und sie verstehen einander plötzlich nicht mehr. Und sie hören auf, an der Stadt zu bauen. Und dort hat der Herr die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Diese parallele Aufbau. Sie versuchten das zu bewahren. Und mit den Mitteln, die sie versucht haben, das zu bewahren, genau das ist das, was dazu führt, dass sie es verlieren. Sie haben falsche Mittel und Wege eingeschlagen. Gott nimmt ihnen die gemeinsame Sprache. Und vielleicht erleben wir das gerade auch durch die Flüchtlingssituation der letzten Jahre, was für eine enorme Sprengkraft Sprache beinhaltet. Sprache ist Grenze. Sprache ist Hindernis, ist Barriere, ist eine Mauer. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, kann Deutsch und Polnisch, habe dann in der Schule Englisch gelernt. Aber es gibt viele, die vielleicht nur eine Sprache können. Stell mal so einen Menschen irgendwo oder stell mich nach China. Stell dir das mal vor. Du bist komplett verloren. Du kannst noch nicht mal mit den Zeichen dort etwas anfangen. Sprache ist Kultur und Identität. Menschen sammeln sich um Menschen, die sie verstehen. Weshalb bilden Menschen im Ausland Ghettos oder Stadtteile? Wir nennen das dann in den USA Little China oder Little Italy. Little Germany gibt es auch in Kanada, ganze Dörfer, die nur Deutsch reden. Weil wir diesen Wunsch haben, den anderen zu verstehen. Und Sprache, unterschiedliche Sprache, macht das unmöglich. Und um Sprache bilden sich dann Kulturen, Völker und Nationen. Und Unterschiede zwischen Kultur, Völker, Nationen ist die Ursache dafür, dass Konkurrenz entsteht zwischen diesen Völkern. Konkurrenz um Lebensraum, Konkurrenz um Rohstoffe, um Tiere, um anderes. Und daraus entstehen Kriege. Und Kriege sind das, was uns als Menschen in der Entwicklung brutal zurückhält. Wie viele Kriege haben wir Menschen geführt? Wie viele Menschenleben haben wir verloren durch Kriege und Gewalt? Und wie viel hat uns das zurückgeworfen, immer wieder und immer wieder als Menschen? Das alles findet seinen Anfangspunkt hier in dieser Geschichte, wo Gott einen Punkt setzt, wo er deutlich macht, hier und nicht weiter. Was können wir mit dieser Geschichte jetzt für uns anfangen? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe diese Woche an dieser Predigt gesessen und das Alte Testament bringt mich manchmal wirklich an den Rand der Verzweiflung. Das sind so schöne Geschichten, aber teilweise sind sie so weit weg von unserer Lebenssituation heute. Was haben sie uns heute zu sagen? Aber ich denke, wir können aus dieser Geschichte zwei Lektionen mitnehmen. Das eine ist, und ich habe das nicht auf der Folie jetzt, das könnt ihr einfach mitschreiben, es sind nur zwei Punkte. Einerseits, folge den richtigen Zielen und setze die richtigen Prioritäten. Folge den richtigen Zielen und setze die richtigen Prioritäten. Gott hat uns Menschen einen Auftrag gegeben, Ebenbild zu sein, gute Verwalter zu sein. Das haben sie nicht gemacht, aber das ist unser Auftrag. Und wir haben als Christen, als Gläubige einen ganz besonderen Auftrag noch bekommen durch Jesus, nämlich den sogenannten Missionsbefehl, den Auftrag Jesu, Botschafter zu sein für Gott in dieser Welt, Botschafter für seinen Frieden und seine Vergebung. Und auch da finden wir eine ganz interessante Parallele im Neuen Testament. Wenn wir uns Apostelgeschichte angucken, wo die Urgemeinde in Jerusalem zusammenhockt und versucht, an diesem einen Ort sich geschützt zu halten, da sehen wir wieder eine Gemeinschaft von Menschen, die die Einheit, die sie hat, versucht zu bewahren und nicht zu riskieren. Und was macht Gott? Er schenkt ihnen wieder eine Zerstreuung durch die Verfolgung, die sie erleben. Und erst dann beginnt der eigentliche Auftrag, dass er umgesetzt wird. Dann fangen sie an zu missionieren, rauszugehen, von Jesus zu erzählen. Vorher hocken sie als eine Gruppe in Jerusalem zusammen. Genau das gleiche Problem wie damals in Babylon. Unser Auftrag ist es, rauszugehen, nicht hocken zu bleiben. Unser Auftrag ist es, aktiv zu werden und nicht auf der Couch zu sitzen. Unser Auftrag ist es, Jesus in die Welt zu tragen und Menschen zu Jesus einzuladen. Das ist unser Auftrag. Wenn wir diesem Auftrag nachkommen, dann wird Gott mit uns sein bis zum Ende der Welt. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir als Gemeinde in Probleme kommen. Das ist unser Auftrag. Setze die richtigen Prioritäten in deinem Leben und frag dich, wie du diesem Auftrag nachkommen kannst. Und ich erinnere da mal als ein Beispiel an diesen Kindernachmittag bei Prochrist, wo man nur eine Station betreuen muss. Das ist eine Kleinigkeit, die man machen kann. Aber ich weiß, wie viele Kämpfe dann schon sein kann. Passt das in meinen Zeitplan rein? Habe ich überhaupt die Lust dazu, mich mit Kindern auseinanderzusetzen? Wie ich das überhaupt machen? Wozu überhaupt? Und mein Garten und mein Auto und mein Haus? Ich möchte da keinen Druck aufbauen. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte nur, dass wir nachdenken. Wo sind unsere Prioritäten und Ziele? Auch in vielen anderen Fragen. Du musst das mit Gott ausmachen, aber mach es mit Gott aus. Und das Zweite ist, was wir lernen können. Geh den Weg der Demut und lass dich von Gott erheben. Geh den Weg der Demut und lass dich von Gott erheben. Die Babylonier versuchten aus eigener Kraft den Himmel zu stürmen und sich selbst einen Namen zu machen, sich selbst Ruhm einzuheimsen. Aber wir sehen bei Jesus einen ganz anderen Weg, den er uns vorlebt. In Philipper 2, 6 bis 11. Klingelt vielleicht was? Wo er einen anderen Weg zeigt. Den Weg der Erniedrigung. Er, der Gott in allem gleich war, er war schon da oben. Kommt herunter. Wird zu einem Menschen. Zu einem Sklaven. Zu einem Verbrechertod stirbt er am Kreuz. Eine Schande erlebt er. Er macht sich ganz klein. Und Gott sieht Jesus ganz klein. Und er sagt, weil du diesen Weg gegangen bist, nehme ich dich und hebe dich ganz hoch. Setze dich über alles andere. Und jeder Mensch, alles Getier auf dieser Welt, alles, was lebt, wird sich vor dir beugen. Weil er den richtigen Weg gegangen ist, den Weg nach unten, hat ihn Gott nach oben gehoben. Und in 1. Petrus zum Abschluss lesen wir, Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Geh den Weg der Demut und lass dich von Gott erheben und folge den richtigen Zielen und setze die richtigen Prioritäten. Amen.